Ich bin natürlich aufgeregt, klar. Aber ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, was mir so auf dem Herzen ist. Mir wurde das Thema ja durfte mich frei entscheiden. Und dann habe ich natürlich ein Thema genommen, was mich schon seit Längerem sehr beschäftigt. Und das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, es geht um die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht Gottes. Und ich bin jemand, der gerne dann die Begriffe anschaut und dann schaut, wie oft kommt dieser Begriff in der Bibel vor. Und es sind so mannigfaltige Begriffe, Bibelstellen, wo das vorkommt, dass ich gar nicht alle Bibelstellen nennen konnte und auch gar nicht alle jetzt, die ich eigentlich vorbereitet hatte, nennen kann, weil jetzt die Zeit rennt davon. Dafür habe ich aber so ein Blatt hergerichtet. Das heißt, ihr könnt damit verfolgen, die Bibelstellen, beziehungsweise ihr könnt sie zu euch zu Hause anschauen. Wer noch keins hat, hier vorne liegen noch ein paar, könnt ihr noch ein paar holen oder beim Rausgehen oder dann bei mir sich melden, dann schicke ich euch das. Also es geht um die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht. Und ich bin so vorwärts gegangen, ich habe ja schon mal geschaut, was heißt denn Ehrfurcht? Und Ehrfurcht heißt laut Brockhaus hohe Achtung, achtungsvolle Scheu, Respekt vor Würde, Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Also bei uns ist es ja dann eines Wesens, also der Gottheit, Gott. Dann, und das liebe ich an der Bibel, ist sehr praktisch und konkret. Die hat auch eine Definition, unter anderem hat Andreas schon eine vorgelesen. Aber die Definition, die ich euch bringen möchte, ist auf Psalm 34, die Verse 12 bis 14. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Also richtig eine Anweisung. Und dann kommt erst eine Frage, wer ist der Mann oder die Frau, der Lust zum Leben hat und seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Ja, wer will das nicht? Das will doch jeder. Und dann kommt die konkrete Ansage, bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer oder hinterlistiger Rede. Lass ab vom Bösen, tue Gutes und suche Frieden, jage ihm nach. Der letzte Teil, wem kommt es bekannt vor? Ja, da hinten, das war die Jahreslosung von 19. Gut. Ich weiß nicht, ob das 19 war, kann auch 18 gewesen sein, aber es war eine Jahreslosung. Dann in Sprüche 8, Vers 13 steht, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Und dann steht noch in 2. Korinther 7, das ist die Heiligkeit vollenden in der Furcht des Herrn. Also ist Heiligkeit, also es hängt zusammen, die Sünde und also das Weglassen von der Sünde, also die Sünde meiden und zur Heiligung hinstreben. Das beinhaltet eigentlich die Furcht des Herrn. Dann habe ich da nach dem griechischen Wort geguckt. Wir haben da so ein tolles Programm, wo man auch die griechischen Wörter sieht, weil ich kann kein Griechisch. Das ist Phobos und Phobos hat zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal die negative, das ist Angst, Furcht und Schrecken, in Schrecken versetzt, davonlaufen. Und die positive, im positiven Sinn bedeutet es Ehrfurcht, Ehrerbietung, Furcht in Bezug auf Menschen. Also es gibt ja auch Menschen, die man ehrfürchtig begegnen soll, in Bezug auf Gott oder Jesus Christus. Und Furcht vor der Sünde und der Verdammnis, die zum Leben nach Gottes Willen antreibt. Wer sich erinnern kann, im Februar war dann Bernd Junge da und er hat dann auch darüber kurz gesprochen und er hat da Lukas 12, das habe ich jetzt nicht dran, das habe ich jetzt noch dazugefügt, Lukas 12, Vers 4, sagt Jesus zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Und da sagte dann der Bernd Junge, die Furcht, also die Angst tötet, aber die Furcht treibt in die richtige Richtung. Dann habe ich mir angeguckt, wo wurde das überhaupt erwähnt in der Bibel? Also es ist auch ganz wichtig, wenn man so Wortstudien macht, wo wurde das Wort, das man gerade untersucht, als erstes in der Bibel erwähnt? Und da war ich schon mal sehr überrascht. Wo, denkt ihr, wurde das erste Mal verwendet? Ich hätte vermutet gleich nach der Vertreibung aus dem Paradies. Nein, es ist aber schon in 1. Mose, in 1. Mose 9, bei Gottes Bund mit Noah. Also nachdem dann die Sintflut vorbei war und sie dann raus durften wieder auf dem festen Land, segnete Gott Noah und seine Söhne, sagt, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und jetzt kommt's, und Furcht und Schrecken sei vor euch, sei auf allen Tieren der Erde. Also da sollten nicht die Menschen sich fürchten, sondern da sollten die Tiere sich vor den Menschen fürchten. Also das hat mich schon mal sehr überrascht. Dann habe ich geschaut, wo ist das erste Mal die Furcht Gottes erwähnt, wann ist die, wer sollte sich wann oder in welchem Zusammenhang vor Gott fürchten, und es ist dann erst im 2. Mose nach dem Auszug aus Ägypten, und zwar in einem Lobgesang wird es dann erwähnt. Das steht dann in 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer, meine Stärke und mein Loblied, also sie loben den Herrn. Und dann weiter hinten steht in Vers 16, es überfiel sie Schrecken und Furcht vor der Größe deines Arms, wurden sie stumm wie ein Stein. Und da ist die Furcht des Herrn als erstes erwähnt, dass die Völker sich vor Gott fürchten, also nicht das Volk Gottes. Das hat mich auch schon mal überrascht. Und das erste Mal, wo es erwähnt wird, dass das Volk Gottes Gott fürchten soll, ist bei den 10 Geboten, bei der Einsetzung der 10 Geboten. Da steht in 2. Mose 20,20, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Also erstmal sagt er, fürchtet euch nicht. Der Zusammenhang ist, Mose kam runter vom Berg mit den 10 Geboten, das Volk sollte sich heiligen, sollte sich reinigen, um Gott zu begegnen. Und die Verse davor, da steht, dass sie dann Gott dem Volk begegnete. Der kam mit Donner, mit Flammen und Hörnerschall und rauchenden Berg. Und davor hat das Volk Gottes Angst gehabt. Er hat voll Angst vor der Begegnung mit Gott gehabt. Und deswegen sagt er erst, fürchtet euch nicht. Und dann fürchtet euch vor ihm, damit ihr nicht sündigt. Also da sieht man schon nochmal diese Verbindung. Also, und da steht dann auch, da habe ich dann nachgeschaut, in der Stuttgarter Erklärungsbibel, da steht da, das Volk kann die Nähe Gottes nicht ertragen, aber Mose beruhigt, Gott zeigt seine erschreckende Majestät nicht, um Tod und Vernichtung zu verbreiten, sondern um seinem Volk eine Lehre zu geben, wie ernst es den Willen dieses Gottes nehmen muss. Also es geht um den Willen Gottes ernst zu nehmen, und zwar todernst. Denn der Sündesold ist der Tod. Und wenn man so im Alten Testament schaut, das Volk Gottes hat sich ja immer wieder von Gott abgewendet, dann kam Gefangenschaft, Krankheit, Hunger und so weiter, und Gott hat sich immer wieder erbarmt. Das könnte im Jeremia zum Beispiel, das lese ich gerade als Bibellese, wird es sehr gut gezeigt, wie Gott immer wieder dem Volk nachgeht und es einfach nicht hören will. Weil es Gott nicht fürchtete, ist es in Sünde gefallen. Auch beim David, der Ehebruch mit Bathseba und wo er dann ihren Mann Uriah ermorden ließ, ist als Konsequenz, das Kind muss sterben. Dann haben wir aber auch ein Beispiel im Neuen Testament, und das ist Hananias und Sapphira. Aus der Kürze der Zeit werde ich das jetzt nicht alles vorlesen. Der Zusammenhang ist, dass die Gemeinde damals so eine enge Gemeinschaft hatte, dass sie ihren Besitz verkauft haben und diesen Besitz oder diesen Erlös der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben, um die Kranken zu oder die Armen und Kranken zu versorgen. Und Hananias und Saphira steht da, sie haben was von ihrem Besitz verkauft. Und der Hananias geht vor Petrus mit dem Wissen seiner Frau und behält aber von diesem Erlös einen Teil zurück. Und er behauptete aber vor Petrus und der Gemeinde, dass es der ganze Erlös sei. Und da steht dann in 5. Mose 1, Vers 3, da sagt der Petrus: Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Bethlehem, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Also von der Sache her, er hat das Besitz verkauft, hätte er nicht tun müssen, das war sein freies Antreiben. Dann hat er einen Lös gebracht und er hätte auch sagen können, nein, das ist nur ein Teil habe ich für mich behalten. Das wäre völlig in Ordnung gewesen, aber weil er gelogen hat. Und Petrus sagt hier genau, und es war ja eine Offenbarung Gottes, den er Petrus gegeben hat, ein Wort der Erkenntnis sozusagen, dass er einen Teil behalten hat, also gelogen hat. Dann geht es weiter. In Vers 5, als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Der ist sofort gestorben. Also das ist schon ganz schön krass. Also wenn ich da vor der Gemeinde gehe und lüge und fall dann tot um. Ich denke, Hananias werden wir im Himmel wiedersehen. Ich denke nicht, dass er in der Hölle gelandet ist. Aber es war die Konsequenz seiner Sünde. Boah, ganz schön krass. Danach, nach Stunden, kommt dann die Frau. Und dann fragt er Petrus, und war das die Summe? Und sie lügt genauso wie ihr Ehemann. Und genauso wie der Ehemann stirbt sie. Also das fand ich schon einmal ganz erschreckend. Also das treibt mich schon in die Furcht des Herrn. Also ich muss schon Gott gehorchen, weil ich nicht diese Konsequenzen tragen möchte. Ich habe dann weiter geguckt in der Bibel oder habe suchen lassen mit der Suchfunktion. Also Gottes Furcht oder der Gottesfürchtige, da wird auch der Gerechte genannt. Und da gibt es dann viele Stellen eben, mit den Konsequenzen von der Gottesfurcht oder wenn man Gott nicht fürchtet. Und da habe ich ganz, ganz viele Bibelstellen, also wenn ihr jetzt das Blatt habt, ich lese die jetzt nicht alle vor und es gibt noch viel mehr, aber die negativen Folgen, wenn man Gott nicht die Ehrfurcht erweist, sind unter anderem, sie bestehen vor dem Gericht Gottes nicht, wie Hananias und Saphira, ihre Namen werden für immer ausgelöscht, Schwefel und Feuer, bei Sodom und Gomorra zum Beispiel. Der Gottlose oder der Gott nicht fürchtet, hat viele Sorgen. Sie borgen und zahlen nicht zurück. Gott spricht, ich will die Macht der Gottlosen zerstören. Sie werden aus dem Land verbannt. Der Fluch des Herrn liegt auf ihnen. Der Weg der Gottlosen ist aber in Finsternis. Wir wandeln in Finsternis, wenn man Gott nicht ehren. Sein Name gerät in Vergessenheit. Und so weiter. Und die Jahre werden verkürzt. Und dann steht auch in Offenbarung 3, Vers 15 und 16, ich kenne deine Werke, dass du weder heiß noch kalt bist, deswegen werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. So, das wollen wir uns einmal auf das Positive konzentrieren, weil wir sind ja errettet und der Sündesold ist zwar der Tod, aber Jesus hat uns errettet. Das ist dann auf der nächsten Seite. Also einer der stärksten Verse, die ich finde und die mich total berühren, ist in Psalm 25, Vers 4, da steht in der Elberfelder Übersetzung, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Wie wunderbar. Der Herr zieht mich ins Vertrauen, mich geringen Menschen, er zieht ins Vertrauen und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Also ein neues Leben steht da. Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Dann geht's weiter. Wie groß ist deine Güte, die du denen bereits hältst, die dich ehren? Denn die Gottlosen, haben wir schon gehört, haben viele Sorgen, aber die auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Schutz, Psalm 33, Psalm 34, Vers 8, sie haben alles, was sie brauchen. Wir haben dann keinen Mangel. Und dann auch, was ich vorher schon bei den Bösen erwähnt habe, Psalm 37, die Bösen borgen und zahlen nicht zurück, die aber auf dem Herrn vertrauen, geben großzügig. Dann kann ich mich auch gleich mal fragen, gebe ich großzügig? Wie schaut es da aus? Psalm 60, Vers 6, doch für die, die dich ehren, hast du ein Zeichen gegeben, zu dem sie sich vor den Feinden flüchten können. Also Gott warnt uns auch. Die, die ihn ehren, die warnt er vor Ereignissen. Ja. Also jetzt gerade vor dem Lockdown, also vor diesen Ausgangsbeschränkungen, hat Gott mir einfach gezeigt, ich schaffe dir einen Vorrat an. Also ich hatte dann alles zu Hause und musste mir dann auch keine Sorgen machen um die Versorgung und hatte genügend Klopapier zum Beispiel. Weil ich vorgesorgt habe, weil der Herr mich gewarnt hat. Und da gebe ich dem Herrn alle Ehre dafür. Psalm 61. Denn Gott hat meine Versprechen gehört und ich kriege einen Anteil vom Erbe. Sein Heil ist bei denen, die ihm Ehre geben. Und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Toll, tolle Aussagen. Und so weiter und so fort. Er segnet sie, er hört unsere Hilfeschreie. Wir werden nicht hungern, unsere Wohnung segnet er. Und dann geht es auch noch zu den Kindeskindern, in Sprüche 20,7. Seine Kinder segnet er. Irgendwo war das dann noch mit der Generation. Da Lukas 1, Vers 50, seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Und dann die Stelle finde ich jetzt nicht, weil ich jetzt einfach ganz schnell machen muss, dass auch deine Kinder gesegnet sind. Also und der Segen gilt nicht nur mir, sondern auch meinen Kindern und Kindeskindern. Ist das nicht großartig? Was für ein Versprechen. Also das begeistert mich immer wieder. Aber es gibt auch Kosten der Gottesfurcht oder die Kosten, wenn man Gott nachfolgt. Das steht in 2. Timotheus 3, Vers 12. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führt, wird Verfolgung erleben. Da kann ich euch wieder den Jeremia empfehlen. Er hat ja immer wieder dem Volk Gottes die Warnung Gottes verkündet und er wurde dann eingesperrt. Er musste um sein Leben fürchten. Oder eben auch die in Konsequenz in Offenbarung 3, die ich schon vorher erwähnt habe, weil du aber lau bist, will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Also ich muss schon mir überlegen, was sind die Kosten, wo ist mein Ziel, wo gehe ich hin? Und Gott gibt uns immer wieder die Chance umzukehren. Also wir schaffen es nicht, wir sind einfach zu schwach dafür. Aber er warnt uns, also wenn wir in die falsche Richtung gehen, könnt ihr sicher sein, dass Gott dich warnt. Er geht uns nach und seine Gnade ist immer größer, denn Jesus hat den Preis bezahlt. Es steht in Römer 6, 23, denn der Sündesold ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Am Anfang des Monats, ich habe die Bibellese oder die Morgenandacht von der Joyce Meyer und die möchte ich euch vorlesen. Das ist jetzt der Abschluss und dann noch ein Gebet. Und es passt sehr gut und ist auch sehr praktisch und konkret. Also die Morgenandacht von der Joyce Meyer vom 1. Juni. Glaube mir, wir sollten etwas mehr darauf achten, wie wir leben. Es geht nicht darum, derart vorsichtig zu sein, dass wir ängstlich oder sogar gesetzlich werden. Wir sollten uns aber bewusst darum bemühen, auf eine Weise zu leben, die Gott gefällt. Wenn wir nicht aufpassen, welche Freunde wir uns aussuchen, welche Filme wir anschauen, welche Bücher wir lesen, welche Musik wir hören, wofür wir unser Geld ausgeben und was wir mit unserer Zeit machen, könnte es passieren, dass wir unser Leben vergeuden. Als Christen sind wir dazu aufgefordert, nach Heiligung zu streben und zu verstehen, dass wir geheiligt sind. Das heißt, wir sind für Gottes Gebrauch bestimmt. In dem Augenblick, in dem wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen, werden wir durch den Heiligen Geist geheiligt und für Gottes Absichten ausgesondert. Und solange wir diesen Zweck nicht erfüllen oder verfolgen, werden wir innerlich leer und frustriert sein. Beginne heute, dieses Ziel der Heiligung anzustreben. Wenn du vor schwierigen Entscheidungen stehst, frag Gott, was du tun sollst und entscheide dich für den Weg der Heiligung, den er für dich bestimmt hat. Und wer möchte, kann jetzt dieses Abschlussgebet mitbeten. Jesus, mach mich bitte auf die Dinge aufmerksam, die mich von einem heiligen Lebensstil abhalten. Unter deiner Führung will ich darauf bedacht sein, den Weg der Heiligung zu gehen, den du für mich bestimmt hast. Amen.